Vielen Dank für das Vertrauen. Vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Wir freuen uns mit meiner Ehefrau Elli wieder bei euch in der Gemeinschaft zu sein, mit euch das Wort Gottes zu hören, über das Wort Gottes nachzudenken. Ich weiß etwas und ich bin mir sicher, ihr wisst es auch. Heute ist der dritte Advent. Geht es euch auch so wie mir, dass ich teilweise es vergesse? Gestern Abend haben wir die Inzidenzzahlen in Lemgo gegoogelt. Heute Morgen haben wir über die Schutzmaßnahmen am Frühstückstisch gesprochen. Ist das nicht schlimm? Das ist schlimm. Wir leben, ich weiß nicht, ich habe so einen Advent noch nie erlebt. Ich habe 23 Jahre in der ehemaligen Sowjetunion verlebt. Es war Arbeitszeit, es war Christenverfolgung, aber so eine bedrückende Stimmung in der ganzen Gesellschaft habe ich noch nicht erlebt. Ich habe zwei Weihnachtsfeste in der Sowjetarmee verlebt und auch da schien diese Stimmung nicht so bedrückend zu sein, wie hier, voller Angst, voller Zweifel, voller Verzweiflung, voller Misstrauen. Vor 1,5 Monaten hatten wir diese Pest auch bei uns im Hause. Wir waren alle vier krank. Wir hatten Fieber, wir haben Paracetamol genommen und Ibuprofen und haben zwei Wochen hier und da auch im Bett verbracht. Aber Gott sei Dank, der Herr hat wieder die Genesung gegeben und es ist wieder alles gut. Aber in der Gesellschaft ist nicht alles gut. Wir leben in dieser Angst, in dieser panischen Erwartung. Und ich weiß nicht, ob ihr es beobachtet habt. Am 11. September, als in New York die Zwillingstürme zu Fall kamen, da hat die Welt aufgeschrien und die haben gesagt, wo bleibt Gott? Ja, berechtigt. Ich meine, bis dato haben sie nicht danach gefragt, aber in der Situation fragen sie auf einmal, wo bleibt Gott? Als jetzt vor ein paar Jahren der Tsunami in Südostasien ausbrach, da haben sie auch nach Gott gefragt, wie kann der liebende Gott sowas zulassen? Berechtigt, weniger berechtigt, sei dahingestellt. Heute fragen wir nicht mehr nach Gott. Heute haben wir es festgestellt, wir schaffen das. Mit Masken, mit Abstand, mit Lockdown light, Lockdown nicht light, in Lemgo gibt es die Ausgangssperre, wie auch immer, aber wir haben festgestellt, wir schaffen das. Und wir Christen schaffen das auch. Und wenn das einer schafft, dann schaffen wir als Christen es, weil wir auf den Lockdown und auf die Ausgangssperre und die ganzen sozialen Einschränkungen die richtige Antwort haben. Wir haben diese Antwort. Und ich möchte diese Antwort zitieren aus Johannes 10, Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Meine Schafe hören meine Stimme. Das Neue Testament gibt wunderbare Bilder. Und ich mag diese Bilder wirklich von ganzem Herzen. Das Bild vom verlorenen Sohn. Ihr kennt das. Da bricht einer aus in die Ferne und der Vater wartet auf ihn. Ein wunderbares Bild. Oder das Bild vom verlorenen Schaf. Das lässt dein Herz höher schlagen. Ein Schäfchen geht verloren und der Hirte lässt die 99 in der Wüste und sucht das eine, findet es. Oder das Bild vom verlorenen Groschen. Eine Frau hat nur 10 und verliert eins. Und dann kehrt sie die ganze Wohnung und sucht danach und findet es und ist voller Freude. Alles Bilder von Menschen, die verloren sind, verloren gehen können. Und der himmlische Vater, Jesus Christus, sucht sie. Und das zeigt, wie wertvoll die einzelnen Seelen der Menschen sind, wie gnädig und barmherzig Gott ist auf der Suche nach dem einzelnen Verlorenen. Doch was diese Bilder des Neuen Testaments auch sagen, der Normalzustand eines Christen ist, nicht verloren zu sein. Der Normalzustand eines Christen ist Nachfolge, Gehorsam, ein Leben mit Christus. Nicht immer wieder dieser Zustand von verloren sein und vielleicht gefunden werden und vielleicht doch in den Dornen irgendwo gestrüpp verfangen zu sein. Der Normalzustand ist Nachfolge und Gehorsam. Meine Schafe hören meine Stimme und ich glaube, das ist der Weg der Nachfolge. Meine Schafe hören meine Stimme. Heutzutage ist es doch eine Mangelware, das hören, oder? Wie erlebt ihr das? Mir geht es zumindest so, dass ich viele Menschen sehe und in den letzten Jahren noch zunehmend bei uns im Betrieb Leute mit dicken Kopfhörern am Kopf. Und es dröhnt und dröhnt, und wenn man in diesem Corona-konformen Abstand an ihnen noch vorbeigeht, dann hört man immer noch da. Oh, ich weiß nicht, was da im Inneren passiert. Ganz abgesehen von den Hörschäden, die man davon haben kann. Und ich möchte gar nicht auf ein Kopfhörerverbot plädieren. Ich möchte bei uns Christen auf ein Zuhören ermutigen. Liebe Geschwister, wir dürfen, wir sollen, wir können zuhören. Und Jesus sagt, meine Schafe sind daran zu erkennen, dass sie meine Stimme hören. Sie hören die Stimme des Hirten. Der Prophet Elia hat ein wunderbares Erlebnis gehabt. Er hat einen gewaltigen Kampf auf dem Berg Karmel gekämpft. Nachdem er diesen Kampf am Berg Karmel gekämpft hat und vor Ahab und seiner Frau in die Wüste geflohen ist, lag er unter dem Wacholderbusch und sagt, Herr, nimm meine Seele von mir, ich bin nicht besser als meine Väter, hat alles keinen Zweck, so nach dem Motto. Und dann kommt ein Engel, gibt ihm Brot und Wasser und er isst und schläft. Wird wieder gestärkt, er isst und schläft. Und dann lesen wir in 1. Könige 19, geht er in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg des Herrn, zum Horeb. Und dann lesen wir ab Kapitel 1. Könige, Kapitel 19, Vers 11. Und der Herr sprach, geh hinaus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Wenn wir das lesen, dann stellen wir uns gleich vor eine majestätische Erscheinung. Es muss doch etwas Gewaltiges sein, wenn Gott vorübergeht. Und das ist ähnlich beschrieben. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Ist das nicht majestätisch? Ein starker Wind, und dann sagen wir, ja, gebührend. So soll es sein, wenn der Herr kommt. Leider steht hier weiter, und der Herr war nicht im Wind. Fehlanzeige. Der Herr war nicht im Wind. Nach dem Wind kam ein Erdbeben. Noch gewaltiger. Die ganze Erde bebt, sie bewegt sich, sie erschüttert alles in der Umgebung. Und wir lesen weiter, der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und weiter, und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Und als Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam die Stimme zu ihm und sprach, was hast du hier zu tun, Elia? Diese stille, sanfte Sausen. Meine Schafe hören meine Stimme. Wir hören die Nachrichten. Wir verfolgen die Kurven, die Sterberate. Hier so viel, hier so viel. Oh, hoffentlich geht's runter. Ah, nee, geht noch immer hoch. Wir hören die Werbung, die auf uns einprügelt wie sonst was und sagt, das sollst du kaufen, das sollst du haben, hier sollst du erwerben. Ich möchte uns ermutigen, als Christen das Herz frei zu machen, die Ohren offen zu machen und zu hören auf das stille, sanfte Sausen. Und der Herr wird zu uns treten. Der Herr wird zu uns reden. Der Herr will mit jedem seiner Kinder, mit jedem seiner Nachfolger Gemeinschaft haben. Er möchte zu uns reden. Er möchte auf uns hören. Doch es ist eine gewisse Ausschließlichkeit. Weil wir seine Schafe sind, können wir seine Stimme hören. Nicht alle Schafe auf der Welt hören seine Stimme. Weil er unser Hirte ist, spricht er zu uns. Und das ist ein gewaltiges Vorrecht, zur Stille zu kommen, zu hören und zu vernehmen. Wie geht das? Das alte deutsche Wort, die stille Zeit, völlig aus der Mode gekommen. Wir wollen heute Action, noch mehr, noch mehr, noch schneller, noch, na, die stille Zeit. Und diese Stille, die Zeit der Stille brauchen wir als Christen, wo wir zur Besinnung kommen, wo wir zur Stille kommen, wo wir zuhören können. Ich weiß nicht, wann du als Christ eine stille Zeit hast, ob es morgens ist, wenn du aufgestanden bist und dein Bewusstsein noch völlig klar ist, noch völlig unbelastet von den Geschehnissen des Tages, oder ob es am Abend ist, wo der Tag gelaufen ist. Es spielt keine Rolle, wann es ist. Es ist aber wichtig, dass es ist. Und ich wünsche uns eine Zeit der Stille, wo die Bildschirme aufhören zu flackern, ganz egal welche. Ob es die große Glotze ist im Wohnzimmer, ob es der Bildschirm am Laptop ist oder auch dieses kleine Ding. Kennt ihr das? Bzzzt, bzzzt, Sie haben eine neue Nachricht. Hervorragend, schmeiß es aus dem Fenster für die Zeit der Stille. Lass es nicht deine Gemeinschaft mit dem Allerhöchsten stören. Vielleicht hat dir einer geschrieben, ich habe einen neuen Pullover gekauft. Na, hervorragend, das kannst du auch übermorgen erfahren. Die Zeit der Stille zeichnet sich dadurch aus, dass kein Bildschirm flackert, keine Lautsprecher, keine Kopfhörer dröhnen. Und wenn die Lieben, die eigentlich Anspruch auf dich haben, wissen, jetzt nicht. Immer ja, immer gerne, aber gerade jetzt bitte nicht. Ich bin in der Zeit der Stille und ich möchte lesen, ich möchte beten, ich möchte nachdenken. Liebe Geschwister, ich wünsche euch, meine Schafe hören meine Stimme. Und das werden wir nicht im Donnern des Alltags hören, sondern nur in der Zeit der Stille. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Ich kenne sie. Und das erfüllt mich immer wieder mit Ehrfurcht und Anbetung. Weil der Herr mich kennt, da denke ich, wow. Ich persönlich habe ein sehr schlechtes Menschengedächtnis. Und das ist auch oft ein Grund, dass ich in unangenehme Situationen treffe. Da trifft man einen Menschen und nach kurzer Zeit ist es einem bewusst, jo, du solltest ihn eigentlich kennen. Und wann und wo, bei welcher Gegebenheit? Und was noch viel komplizierter ist, den richtigen Namen aus den Tiefen der Vergessenheit zu holen. Aber bei Jesus ist es ganz anders. Er kennt uns. Er liebt uns. Nicht nur, weil er uns irgendwo auf einer Gemeindeliste unseren Namen gesehen hat und einen Haken dran gesetzt, okay, Christ, ja, alles gut. Er liebt und kennt uns, wie Jeremia es im 31. Kapitel sagt, im Vers 3, der Herr ist mir erschienen von Ferne. Und dann das Zitat, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Ich habe dich je und je geliebt, sagt der Herr. Und in Johannes 10, aus dem wir auch eingangs den Vers gelesen haben, im 11. Vers, da steht, ich bin der gute Hirte. Amen?
Amen.
Amen. Da steht aber auch noch weiter, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Es ist nicht ein oberflächliches Kennenlernen. Es ist nicht nur so, ich habe das Gesicht schon mal gesehen und vielleicht auf Arbeit, vielleicht beim Einkaufen oder irgendwo bei einem Treffen. Nein, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Er hat es gelassen und weil er es gelassen hat, sind uns unsere Sünden vergeben und wir sind Kinder Gottes. Und deshalb hat Corona in unserem Leben, in unserem Alltag nur eine untergeordnete Rolle zu spielen. Ich weiß, es gibt die Verordnungen, an die wir uns zu halten haben, gar keine Frage. Wir müssen, sollen und halten uns auch dran. Aber Corona beherrscht nicht unser Leben. Unser Leben gehört Jesus Christus. Wir sind seine Kinder, weil er für uns gelitten und gestorben ist und uns erkauft hat. Deshalb sind wir seine Kinder. Noch einmal Johannes Kapitel 10, Vers 2. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem macht der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie heraus. Und wenn er all seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Das ist ein Zustand, den ich mir für mich selbst wünsche und für all meine Brüder und Schwestern. Ihn zu kennen, seine Stimme zu hören und ihm zu folgen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Die Thematik der Nachfolge ist zentral im Neuen Testament. Immer wieder spricht Jesus davon, von der Nachfolge. Die Bekehrung, ja. Diese Umkehr, wo man sagt, das war mein Weg, ich ging in der Richtung von Gott weg und jetzt habe ich mich bekehrt und gehe in der richtigen Richtung. Das ist ein gewisser Punkt, das ist eine Entscheidung, ja. Aber dann, der Weg der Nachfolge ist unser Alltag. Wir können uns nicht darauf berufen, dass ich irgendwann 1982 meine Hände gefaltet habe und meine Knie gebeugt und gesagt, Herr Jesus, bitte, bitte, vergib mir meine Sünden. Sondern ab 82 bis 2000, bald 21, immer wieder Nachfolge. Jeden Tag aufs Neue. Entschieden nachzufolgen, gehorsam zu sein und Jesus, mit Jesus zu leben. Es ist interessant, wie es im Neuen Testament immer wieder darüber gesprochen wird. Zum Beispiel Markus 2, 14. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, der am Zoll sitzen, und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand und folgte ihm nach. Kurzer, knapper Satz. Der Levi, na, wir sollten nicht den Stab drüber brechen, aber trotzdem ein ziemlich komischer Kerl. Der hat mit den Römern gemeinsame Sache gemacht. Der hat die eigenen Leute betrogen. Er hat Zoll eingenommen und über die vorgeschriebene Listenpreise auch noch draufgeschlagen, hat sich selbst bereichert. Und zudem sagt Jesus, folge mir nach, tut er. Tut er und er sagt zu ihm, folge mir nach. Und dieser komische Mensch, der natürlich viel schlechter ist als wir, nicht? Der steht auf und folgt ihm nach. Folge mir nach. Markus 8, 34. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach ihnen, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und da wird es unbequem, weil, ich meine, ist doch so, am Sonntagmorgen, so in der Versammlung, in der Gemeinschaft mit Christen, wenn man gemeinsam singt, gemeinsam betet, miteinander in Gemeinschaft, ist es doch schön zu folgen. Macht euch auch der Montag die Probleme, wo man dieses Kreuz auf sich nehmen muss, das Kreuz des Gehorsams, das Kreuz der Nachfolge, vielleicht das Kreuz der Leiden, kennt ihr chronische Krankheiten? Immer wieder das Kreuz auf den Rücken und nachzufolgen. Und Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, es ist mir bewusst, dass ich jetzt nicht diesen geistlichen Zusammenhang ausgelegt habe und auch nicht auslegen kann. Aber Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und folge mir nach. Das ist der Weg der Nachfolge. Und was ganz traurig klingt, ist Markus 10, Vers 21. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Und der junge Mann ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Es gibt Sachen. Es gibt Lebensumstände, die uns scheinbar von Jesus trennen können. Haben diese Umstände Eurozeichen? Haben diese Sachen PS-Angaben, Quadratmeter, Kubikmeter-Zahl-Angaben? Gibt es etwas, was mich von meinem Herrn trennen kann? Kann. Bei dem jungen Mann war es sein Reichtum. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Liebe Geschwister, wollen wir seine Stimme hören? Wollen wir im Bewusstsein, dass er uns kennt, ihn kennen und ihm nachfolgen? Ich schaue jetzt gerade auf die Uhr und stelle fest, es ist Zeit zu einer Zusammenfassung. Doch noch drei kurze Gedanken. Auf dem Weg der Nachfolge. Auf dem Weg der Nachfolge. Wir können nicht mehr über die staubigen Straßen Palästinas zu laufen. Wir müssen in Hameln bzw. in Lemgo, wo wir auch sind, Jesus nachfolgen. Können wir es in seiner Liebe tun? Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und wir sagen Amen. Richtig, gut. Ah, das geht runter wie Öl, wie schön. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und folge mir nach in der Liebe. Und dann an anderer Stelle lesen wir ein neues Gebot, gebe ich euch, dass ihr euch untereinander lieben sollt, wie ich euch geliebt habe. Ich habe mir zwar stets Mühe gegeben, ja? Kennt ihr das? Ich kenne es zugute. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach in der Liebe, in der Vergebungsbereitschaft. Jesus wurde gekreuzigt und hat gebetet. Vater, vergib ihnen. Und das ist für mich ein Zeichen, Jesus hat den Henkern bereits vergeben. Und wenn mein Bruder mir auf das Hühnerauge tritt, ei, 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 Vater, vergib ihnen. Wollen wir Jesus nachfolgen? Liebe Geschwister, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Möge dieser Zuruf, diese Feststellung, dieser Appell in unserem Alltag uns begleiten, dass wir ihn hören, ihn kennen, in Gemeinschaft, in Verbindung mit ihm sind und ihm nachfolgen. In seinem Wesen, in seinem Tun, in seinem Sein. Möge der Herr uns darin segnen. Amen. Wollen wir miteinander beten? Herr, deine Güte und deine Gnade sind unbegreiflich groß. Wir können es nicht ergründen, wir können es nicht begreifen, dass du, der ewige Sohn Gottes, auf die Erde gekommen bist, hast Menschgestalt angenommen, bist im Stall in Bethlehem geboren und hast am Kreuz gelitten und bist gestorben. Es ist unbegreiflich groß, unbegreiflich herrlich und wir beten dich darüber an. Herr, du hast uns aber auch aufgefordert, wenn wir dich kennen, wenn wir dich lieben, wenn wir deine Kinder sind, dass wir dir nachfolgen. Nicht nur am Sonntagmorgen, sondern in unseren Alltag. In den Zeiten, wo wir angefochten werden, in den Zeiten, wo wir kämpfen müssen, dass wir uns fest an dir halten, dich lieben und dir folgen. Danke, Herr, für die Gemeinschaft heute mit den Geschwistern hier. Und ich bitte dich um deinen Segen für unseren Alltag. Herr, sei bitte mit uns, sei bei uns in einer Welt, in einer Gesellschaft, die in Angst und Unsicherheit versinkt. Hilf uns, dein Licht weiterzugeben, die Zuversicht, die du uns gegeben hast, weiterzutragen und ein Licht zu sein. Sei mit uns und segne uns bitte. Amen.